Deutschlandfunk. Der Tag.
Now is the moment for us to get Brexit done and then together to work on building our future partnership.
This is a fair, a balanced agreement. It provides certainty where Brexit creates uncertainty.
Wir prüfen das jetzt im Augenblick gerade und werden uns unsere Meinung bilden, aber natürlich kennen wir auch weite Teile dieses Abkommens schon und insofern sage ich, das ist eine gute Nachricht.
Damit haben vor ein paar Wochen wohl die wenigsten gerechnet. Es gibt einen Brexit-Deal zwischen der EU und Boris Johnson, dem allerdings noch 27 Staatschefs und das EU-Parlament auf der einen Seite und vor allem das britische Parlament auf der anderen Seite noch zustimmen müssen. Das soll in einer Sondersitzung am Samstag geschehen. Was ist aber anders an dem Deal und wie groß sind diesmal die Chancen auf Einigung? Das klären wir heute in der Tag im Deutschlandfunk an diesem 17.10.2019. Ich bin Philipp May. Hi. Hallo Bettina Klein in Brüssel.
Hallo.
Und Friedbert Meurer in London ist auch da. Hallo Friedbert.
Hallo Philipp.
Direkt zu den Regeln hat Bettina, wir haben es gerade schon besprochen, jeder darf jeden was fragen. Also wenn ihr Fragen habt an diesem, ist es ein historischer Tag? Das ist gleich meine erste Frage, Bettina. Ist das ein historischer Tag heute?
Habemus ja, what Deal? A difference a day makes. So haben meine Kollegin und ich uns gerade begrüßt, die wir uns nicht gesehen hatten. Also wir waren ja doch alle relativ überrascht, denn man ist ja darauf eingestellt, dass man hier Tage und Wochen in einer Brexit-Hängepartie verbringt, für die das Wort Déjà-vu ja auch nur noch völlig ausgeleiert ist im Grunde genommen. So ging es mir heute Vormittag, als ich mich auf das Mittagsgespräch vorbereitet habe. Und dann kam eben kurz nach 11:30 kam dann plötzlich die Eilmeldung, die auch sozusagen dann Hand und Fuß hatte, nämlich wir haben eine Einigung, wir haben einen Deal. Und da muss ich sagen, nach unseren Erfahrungen hier war man darauf, glaube ich, gar nicht mehr eingestellt. Also ja.
Witzig. Ich habe am Montag einen Podcast gemacht und habe da gesagt, es ist wahrscheinlich nicht die letzte entscheidende Woche beim Brexit.
Nee.
Ich könnte falsch gelegen haben. Möglicherweise ist es tatsächlich die letzte entscheidende Brexit-Woche.
Das wird der Kollege Meurer gleich in London beantworten können. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das hier der letzte entscheidende Tag war.
Friedbert, stopp. Bevor wir darüber reden, habe ich jetzt erstmal ein paar Fachfragen an dich. Es sind ja jetzt 67 Seiten, glaube ich, neuer Deal, der da vorgestellt wurde in Brüssel. Was ist denn genau anders bei diesem Deal als bei dem May-Deal, der mehrmals im Parlament gescheitert ist im britischen?
Also, wenn ich jetzt für die Downing Street rede, da sage ich, eine ganze Menge ist anders. Der Backstop ist weg.
Ja.
Großbritannien hat seine Souveränität wieder gewonnen. Großbritannien plus Nordirland können Handelsverträge abschließen, zum Beispiel mit den USA, die dann für Großbritannien und für Nordirland gelten. Also eine Menge ist anders geworden, sagt die Regierung. Was wirklich anders geworden ist, glaube ich, die Briten haben ja ein Modell jetzt gewählt, das eigentlich die EU von Beginn an gewählt hat. Nämlich, es gibt eine Sonderlösung für Nordirland. Theresa May hat das gescheut, diesen Weg zu gehen, weil für sie die Union wichtiger ist. Die Union der vier Nationen, Wales, England, Schottland, Nordirland. Boris Johnson setzt den Akzent anders. Für ihn ist wichtiger der Brexit als die Union. Deswegen ein bisschen muss die DUP dran glauben oder ihr wird zumindest eine Menge zugemutet. Und das ist ja jetzt die große Frage, ob die DUP springen wird.
Ja eben, Friedbert, denn Theresa May hat es ja auch immer mit der Begründung sich dafür ausgesprochen, eben das Vereinigte Königreich zusammenzuhalten mit Rücksicht auf die Stimmen derer im Parlament, die das unbedingt wollten. Und wenn wir das heute schon sehen, dass die DUP ganz klar sagt, diese 10 Abgeordneten, wir werden es nicht mittragen, Labour wird es nicht mittragen, die Liberals nicht mittragen, die schottischen Nationalisten nicht mittragen. Klare Frage an dich. Wie siehst du denn die Frage der Mehrheit am Samstag?
Kann klappen, kann auch nicht klappen. Ich glaube, es wird klappen.
Ja.
Und zwar glaube ich das deswegen, ich habe ein bisschen den Verdacht, erstens, die DUP hat noch nicht endgültig Nein gesagt. Sie sagt, wir sind weiterhin nicht dafür. So, das kann man also verändern, indem man sie verbal massiert oder ihnen noch irgendetwas anbietet.
Ich glaube aber in der Tat. Man wird sie kaufen.
Entweder werden sie noch ein paar Millionen kriegen oder es ist ja auch die Rede davon, dass sie ihr eigenes Abtreibungsrecht behalten sollen. Das ist ja dieser konservativen DUP so wichtig, da dieses extrem strikte Abtreibungsrecht in Nordirland zu haben. So, ich könnte mir Folgendes vorstellen. Wenn die DUP sagt, wir werden nicht zustimmen, dann heißt das noch nicht, dass sie dagegen stimmen. Also könnte es sein, dass sie sich der Stimme enthalten. Das macht einen Unterschied aus. Hier lese ich, dass vor 20 Minuten oder vor einer halben Stunde Jean-Claude Juncker eine Verlängerung des Brexits über den 31. Oktober ausgeschlossen hat. Also da wird eine Menge Druck jetzt gemacht. Und wenn das Corbyn dem Vertrag nicht zustimmt, Bettina, das war vollkommen klar, das tut er natürlich nicht. Aber die Frage ist ja, findet man 10, 15, 8, 12 Labour-Abgeordneten, die zustimmen werden? 3, 4, 5 werden es auf jeden Fall sein.
Das sind Brexiteers, das weiß man, oder?
Das sind zum Teil Brexiteers, da sind aber auch Leute dabei wie Stephen Kinnock, der mal ein berühmter Labour-Politiker war, Vorsitzender von Labour. Stephen Kinnock sagt, er ist ein Remainer, kommt aber aus Wales, aus einem Wahlkreis für Brexit. Also das sind auch bei Labour Remainer dabei, die aber sagen, mein Wahlkreis hat eben anders gewählt, das muss ich respektieren und überhaupt, ich muss die demokratische Entscheidung von diesem Referendum im Jahr 2016 akzeptieren. Also es war mal die Rede davon, es können bis zu 18 Labour-Abgeordnete sein. Das ist jetzt die ganz große Rechnerei. Insgesamt, Philipp und Bettina, glaube ich eines. Boris Johnson, bei allem Gepoltere und bei allem Rambo-Auftreten, ich glaube, dass er in einem klüger ist als Theresa May. Theresa May hat in Brüssel einen Vertrag abgeschlossen und sich offenbar nicht ausreichend darum gekümmert,
was ob
sie
zu Hause
Mutter aus seinem Erd bekommt. Und das tut Boris Johnson. Zumindest sieht er die Chance, wie gesagt. Es gibt ja auch noch diese 21 Ausgestoßenen aus der Fraktion. Von denen spekuliert man, dass 15 bis 18 dem Vertrag zustimmen und als Belohnung wieder in die Fraktion aufgenommen werden.
Okay. Das heißt, du glaubst, Boris Johnson hat im Gegensatz zu Theresa May hinter den Kulissen auch schon gedealt und sozusagen das verhandelt in Brüssel und gleichzeitig dafür gesorgt, dass zumindest eine Mehrheit im Parlament stehen könnte?
Ich glaube, dass er in gewisser Weise bauernschlau ist. Theresa May hat gerackert, aber sie hat nicht genug geworben, vielleicht nicht genug Ale mit dem Whisky, ich weiß nicht was, im Unterhaus mit den Brexiteers getrunken. Und Johnson ist halt mit denen dicke und vermutlich dieses ganze, ich nenne es mal Theater mit Prorogation, Suspendieren, No Deal und so weiter. Das war alles gedacht, um den Hardlinern zu gefallen. Ja. Und jetzt hat er die so weit. Oder doch zumindest einige, Jacob Rees-Mogg auf jeden Fall.
Ja, witzig, den habe ich im Parlament gesehen. Der war ja voll des Lobes für den Deal. Und du hast es am Anfang gesagt, Theresa May meinte noch, das wäre eine Kröte, die man nicht schlucken könnte. Und hat diesen Art von Deal, die EU ja den Briten auch schon damals vorgelegt hatte, kategorisch ausgeschlossen. Das passt ja alles irgendwie nicht zusammen.
Ich habe schon lange von Rees-Mogg den Eindruck, so ein verstockter Hardliner ist er überhaupt nicht, wie er präsentiert wird. Er hat auch bei Theresa May im dritten Anlauf genauso wie Boris Johnson für den Vertrag gestimmt. So, also deswegen, Rees-Mogg ist eigentlich ein moderater Hardliner, wenn das verbal möglich ist, das so auszudrücken. Da gibt es halt die anderen, die sogenannten Spartaner, die wirklich bis zum letzten Blutstropfen ausharren wollen und mal sehen, ob die sich von Rees-Mogg beeindrucken lassen.
Aber wenn das nicht durchgeht, Bettina, auch nach dem, was Jean-Claude Juncker gesagt hat, es wird keinen längeren Aufschub geben, dann gibt es tatsächlich den Hard Brexit. Das ist jetzt wirklich friss oder stirb, auch von Seiten der EU?
Das ist eben nicht vollkommen klar. Wir haben darüber auch gerade gesprochen, was Friedbert erwähnte. Das ist der kurze Auftritt hier, die Doorstraps, die Jean-Claude Juncker hier nochmal gegeben hat, als er ankam im Ratsgebäude und mehrfach gefragt wurde von Journalisten, wird es eine Verlängerung geben, gibt es eine Verlängerung? Und er hat in verschiedenen Formulierungen gesagt, es ist nicht nötig, wir haben einen Deal und es wird keine Verlängerung geben. Wir wissen aber auch, dass Boris Johnson das jetzt sozusagen möglicherweise von den Staats- und Regierungschefs erwartet, so eine Art Erklärung, womit er eben auch nochmal beim Parlament Druck machen kann. Und offensichtlich ist das oder möglicherweise ist es das, was Juncker jetzt gerade geliefert hat. Nur, das beantwortet ja noch nicht die Frage, wie das sozusagen technisch weitergeht, wenn einfach bis zum 31. Oktober kein von beiden Seiten ratifiziertes Austrittsabkommen vorlegt. Was macht man denn dann? Dann gibt es da möglicherweise eine Verlängerung, die man nicht so nennt, die man dann nennt, wir halten die Uhr an oder was auch immer es sozusagen, was die juristische Fantasie hier auch in Brüssel dann vielleicht erlaubt. Kann sein. Und die zweite Frage ist in der Tat, was ist, wenn das eben knapp daneben geht am Samstag? Wie geht es dann prozedural hier weiter? Und ich nehme an, dann wird man sich erst nochmal wieder zusammensetzen. Eine Verpflichtung dann, das ist auch mal die Frage an dich, Friedbert, eine Verpflichtung, eine Verlängerung zu beantragen, hätte ja Boris Johnson dann nicht mehr, wenn ich es richtig verstehe, denn das Gesetz hat ja wohl gesagt, wenn er bis zum 19. Oktober kein Abkommen vorlegt. Legt er aber eins vor und es fällt durch, was dann?
Es ist in diesem Ben Act, in dem Gesetz nach dem Abgeordneten Hillary Benn benannt, steht drin, bis zum 19. Oktober muss das Unterhaus einen Deal gebilligt haben. Deswegen wird an diesem 19. Oktober Samstag jetzt die Sitzung angesetzt. Es reicht nicht aus, den Deal in Brüssel vereinbart zu haben. Er muss gebilligt werden vom Unterhaus. Wenn er am Samstag nicht gebilligt wird, dann tritt eben in Kraft. Boris Johnson muss die Verlängerung beantragen. Und da hat man ja immer überlegt, weil er so sicher sagt, wir werden frisst oder stirbt, lieber liege ich tot im Graben, den 31.10. nicht darüber hinaus verlängern, hat man sich überlegt, wie kann er das machen. Er könnte es also an dem Ben-Gesetz sich vorbeimogeln, das eigentlich eine Verlängerung jetzt in diesem Fall erzwingen würde. Er könnte die EU dazu bringen, Nein zu sagen. Er fragt eine Verschiebung und die EU sagt Nein. Ich glaube, am Samstag wird es eine weitere, würde es, kann es und wird es eine weitere Variante geben. Variante 1 ist Abstimmung über den Vertrag, den jetzt Boris Johnson mit der EU abgeschlossen hat. Variante 2 ist, es gibt einen fraktionsübergreifenden Antrag, der besagt, wir stimmen dem Antrag der Regierung zu, dem Vertrag, aber nur unter der Bedingung, dass es ein zweites Referendum gibt. Und in diesem zweiten Referendum wird der Bevölkerung dann vorgelegt, wollt ihr in der EU bleiben oder wollt ihr die EU verlassen auf der Basis des Vertrages, den unsere jetzige Regierung in Brüssel heute ausgehandelt hat.
Bloß ein zweites Referendum wäre doch nicht in 10 Tagen zu organisieren.
Nein, ein halbes eben. Jahr.
Ja. Ein halbes Jahr. Und da muss es ja eine Verlängerung geben.
Der Antrag muss es eine Verlängerung geben. Ja. Ich würde mal, so, dann würde ich jetzt mal annehmen, falls das am Samstag wirklich passiert, der Vertrag wird in einer ersten Abstimmung abgelehnt. In einer zweiten Abstimmung wird der Vertrag gebilligt, aber versehen mit dem Zusatzantrag, es muss ein zweites Referendum geben. Dann hätte das Parlament ein zweites Referendum beschlossen. Logischerweise muss dann die EU gebeten werden um eine Verlängerung, die mindestens 6 Monate dauert.
Aber die wäre dann ja zumindest konstruktiv sozusagen nachvollziehbar.
Frage an Bettina. Ich vermute mal, die Begeisterung in Brüssel würde sich in Grenzen halten über ein zweites
Referendum. Naja, also was man zuerst mal sagen muss, das, was du gerade schilderst, zeigt uns ja, dass diese Aussage keine Verlängerung von Jean-Claude Juncker mit einem Vorbehalt zu genießen ist. Denn es gibt eben eine Reihe von möglichen Szenarien in der nicht allzu fernen Zukunft, die eben doch dazu führen werden oder dazu führen könnten, dass eine Verlängerung beantragt wird. Und ich glaube, entweder wenn es jetzt nur um technische Fragen geht, dass man sagt, das Europaparlament, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, hatte noch nicht die Gelegenheit abzustimmen zum Beispiel. Oder aber es geht jetzt wirklich darum, mehr Zeit und nochmal den Briten die Chance zu geben, nochmal darüber abzustimmen. Da wird also das halte ich nicht für ausgeschlossen, dass die EU dann sich darauf einlässt.
Da wird sich die EU doch nicht verschließen. Aber gut, dass du es gesagt hast mit dem EU-Parlament, Bettina. Gibt es denn da, und auch die Staats- und Regierungschefs, gibt es denn da ernsthafte Zweifel, dass die ihren Daumen senken werden?
Naja gut, also da ging es, der kleine Haken jetzt vielleicht heute ist noch, dass sie sagen, wir müssen uns das alles nochmal genau angucken. Auch unsere Fachleute, unsere Experten, unsere Juristen, Diplomaten müssen nochmal das Kleingedruckte hier einfach nochmal lesen. Das wäre möglich heute und morgen innerhalb von 2 Tagen, dass man da sozusagen dann morgen ein Häkchen dran macht. Das ist notwendig und dann wird das Papier sozusagen dem Europäischen Parlament überantwortet und gesagt, okay, wir haben hier ein Abkommen und bitte ratifiziert das. Das Parlament selber hat es selbst in der Hand, wie der Zeitplan dafür ist. Und es hat schon gesagt, wir werden erst eine Abstimmung darüber ansetzen, wenn das britische Parlament zugestimmt hat. Das heißt, davon hängt es ab. Also im positiven Falle, den Friedbert gerade geschildert hat, Parlament stimmt zu in London am Samstag, dann gäbe es theoretisch die Möglichkeit, wir haben zufälligerweise nächste Woche Straßburg-Woche, Plenum, Abstimmung über die neue EU-Kommission ist verschoben, weil es noch nicht genug Kommissarskandidaten gibt. Also Zeit wäre ja. Nur ob das zeitlich noch hinkommt, diese Texte müssen in 23 Sprachen übersetzt werden, zum Beispiel. Die Parlamentarier müssen auch die Gelegenheit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und es gibt hier schon Abgeordnete aus der sozialdemokratischen Fraktion zum Beispiel, die sich zu Wort gemeldet haben, gesagt haben, das wird einfach zeitlich gar nicht möglich sein. Das heißt, es wird gar nicht möglich sein, im Oktober noch in der Plenumswoche diese Abstimmung vorzunehmen. Und dann würde sich es nochmal ein bisschen verschieben. Das könnte auch nochmal zu einer technischen Verlängerung dann vielleicht führen. Nur was ist, wenn das Unterhaus sowieso Nein sagt? Und die sind zuerst dran. Das ist das Europäische Parlament schon klar gemacht. Die lassen sich nicht darauf ein, sie nicken das durch und dann fliegt es in Westminster wieder durch.
Ganz kurz, bevor wir zum Unterhaus kommen, jetzt muss ich doch nochmal fragen. Die Zeit wird dazu nicht reichen, weil man diese 67 Seiten nicht rechtzeitig übersetzen kann. Meinen Sie das ernst?
Es scheitert an, also ich kann dir nochmal vorlesen, was sozusagen die Aussage oder was die Argumentation dazu war.
Ja, gerne.
Das Europäische Parlament kann über das neue Abkommen entscheiden, sobald der Gesetzgebungsprozess in den britischen Parlamentskammern abgeschlossen ist. 3 Lesungen jeweils im House of Commons und im House of Lords. Die Europäische Bürgerkammer, sprich Europäisches Parlament, kann schnellstmöglich in der November-Plenarwoche entscheiden. Wenn der Wille da ist und die britischen Parlamentarierinnen und Parlamentarier sich anstrengen, könnten sie in einer Woche fertig sein. Dann ist allerdings die Plenarwoche des Europäischen Parlamentes vorbei. Zitat Ende. Da geht es nicht nur um die Übersetzungen, sondern es geht darum, dass man sagt, das kann jetzt wieder Friedblatt beantworten vielleicht, diese insgesamt 6 Abstimmungen prozeduraler Art werden wohl nicht bis nächste Woche Donnerstag, wenn alle wieder aus Straßburg abreisen, über der Bühne sein.
Ich dachte, die sind Samstag fertig, oder Friedbert? Alle Abstimmungen?
Nein, sie werden Samstag nicht ganz fertig sein. Es gibt dann noch diese erste, zweite, dritte Lesung, House of Lords, wieder zurück Unterhaus. Das wird ein paar Tage dauern. Ich glaube aber schon, dass man das bis Ende nächster Woche hinbekäme. Das Ganze ist jetzt super knapp alles geworden. Wenn am Samstag das Unterhaus mit Mehrheit dem Vertrag zustimmt und sich dann herausstellt, das Europaparlament kann leider erst am 5. November in einer Sitzung darüber abstimmen und auch zustimmen, dann wird der Vertrag aus technischen Gründen oder dann wird der Brexit aus technischen Gründen um eine Woche verschoben und Boris Johnson würde damit nicht sein Gesicht verlieren. Wenn alles da ist, der Deal ist da, die Einigung ist da, das Unterhaus hat zugestimmt, dann ist Boris Johnson hier der Held, da kommt es auf die eine Woche. Schön ist es nicht, aber die würde dann geschluckt werden.
Ja, ja. Jetzt ganz kurz habe ich noch eine Frage, weil du gesagt hast, es könnte sein, dass man sich fraktionsübergreifend auf eine zweite Abstimmung einigt, dass man sagt, man winkt den Deal durch mit der Bedingung, dass es dann nochmal eine Volksabstimmung gibt über entweder Brexit mit dem Deal oder doch Remain. Würden sich die Konservativen da tatsächlich drauf einlassen? Glaubst du, das ist realistisch, dass es dafür eine Mehrheit im Parlament gibt, nochmal für ein zweites Referendum auf diesem Wege?
Wenn das Parlament das beschließt, dann wird es in der Tat ein bisschen kompliziert. Dann ist ein zweites Referendum beschlossen. Allerdings muss, um ein zweites Referendum das umzusetzen, das muss von einer Regierung getragen, gefördert, geplant werden. Also die Regierung, eigentlich muss die Initiative für ein zweites Referendum, für ein Referendum überhaupt von der Regierung ausgehen. Also da würde wieder einiges Kopfzerbrechen anfangen. Trotzdem, wenn die Abstimmung zu dem Ergebnis kommt, es gibt eine Mehrheit für ein zweites Referendum, dann ist das zweite Referendum beschlossen.
Und dann käme das auch?
Dann käme das auch. Die Frage ist, würde es erstmal vorher Neuwahlen geben? Ja. Und dann gibt es das Referendum. Ich glaube, diese Drohung mit dem Referendum, die wird am Samstag sehr stark überall, also wenn ich das mal als Drohung aus Sicht der Brexiteers bezeichne, sehr stark über den Abgeordneten schweben. Auch, weil wir hier am Samstag die vielleicht größte Demonstration in der Geschichte Großbritanniens seit dem Zweiten Weltkrieg in London haben werden, mit 500.000 Leuten, die in Westminster demonstrieren wollen für den Verbleib in der EU und für ein zweites Referendum. Die werden deswegen kommen, weil sie wirklich merken, es ist jetzt die allerletzte Minute, wir müssen alles aufbieten, um dieses zweite Referendum zu schaffen. Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass dieses Szenario 500.000 Mann und Frauen vor der Tür mit blauen Fahnen, gelben Sternen, werben für einen Verbleib in der EU, wird im Zweifelsfall einige Leute bewegen, für den Brexit-Deal zu stimmen. Mhm. Weil sie kein zweites Referendum haben wollen und dann bereit sind, alle Kröten dieser Welt zu schlucken.
Friedbert, jetzt ist mir noch eine Sache gerade nicht, oder beziehungsweise anders gesagt, eine Sache fand ich jetzt ganz spannend, die du gerade eben schon gesagt hast. Boris Johnson ist jetzt auf einmal der Held. Vor 3-4 Wochen, da war es auch der allgemeine Tenor, Boris Johnson, der ist ja verrückt, der gefährdet die Demokratie in Großbritannien. Hat er gezockt und gewonnen, möglicherweise?
Wenn das am Samstag so ausgeht, dass er eine Mehrheit für den Vertrag bekommt, dann würde ich dieser Formulierung genau so zustimmen. Er hat gezockt und gewonnen. Gezockt hat er, weil er wirklich Hochrisikospiel gefahren ist. Er hat sich mit allen angelegt, mit dem Supreme Court, ich glaube auch mit der Queen. Er hat seine eigene Reputation aufs Spiel gesetzt, vom einst liberalen Bürgermeister zum rechten Populisten. Wenn er das aber schafft, dann wäre das natürlich nicht in den Augen aller Briten, vor allen Dingen nicht in den Augen der 48, die für Remain waren, wäre das eine Heldentat. Hm. Und die Brexiteers würden ihm danken und viele andere vielleicht auch in Europa, die zwar hoffen, dass es ein zweites Referendum gibt, aber irgendwie auch eine zweite Entscheidung, eine Entscheidung in diesem endlosen Drama haben wollen. Hm.
Mit einem Deal, der nicht unbedingt besser ist, so habe ich das jetzt bei euch beiden rausgehört, als der, den Theresa May ausgehandelt hat. Was wird sie wohl denken über dieses ganze Drama?
Ich glaube, sie wird denken, Boris Johnson hat mir mein Amt gestohlen. Am 3. Oktober war hier Tag der Einheit in der Deutschen Botschaft, großes Fest, war ich auch eingeladen und Theresa May war da. Mit deinem Namensvetter Philipp May, Philipp. Ja. Beide waren da und sie waren die Stars des Abends gewesen. Alle drängten sich um sie. Viele Deutsche hegen halt für Theresa May mehr Sympathie als für Boris Johnson. Ich glaube, das hat ihr gut getan. Das war so ein bisschen mein Eindruck, dass sie da quasi gefeiert wurde. Und wenn sie jetzt mitbekommt, dass Boris Johnson so viel nicht anders macht als sie, dass er aus all den Ideen, die sie gehabt hatte, das neu zusammenpuzzelt, zusammensteckt, Dinge akzeptiert, gegen die er vor einem Jahr gewettert hat und weswegen er damals als Außenminister zurückgetreten ist. Natürlich wird sie denken, ich habe den Karren gezogen die ganze Zeit und er ist jetzt für die nächsten Jahre Premierminister. Das ist bitter. Dass es ungerecht, so brutal ist Politik.
Und Bettina?
Man kann es ja auch andersrum sagen. Sie hat das, was jetzt auf dem Tisch liegt und von der britischen Seite abgesegnet wurde, hat sie noch abgelehnt. Ganz einfach. Und wir haben es am Anfang ja besprochen. Ja. Also die Sonderregelung für Nordirland, die jetzt den Backstop überflüssig gemacht haben, das ist ja zigmal hier diskutiert worden und das war eine rote Linie von Theresa May und ihrer Regierung. Das machen wir auf gar keinen Fall. So, möglicherweise, immer vorausgesetzt, das kriegt eine Mehrheit im Parlament, hat jetzt Boris Johnson sich darauf eingelassen, ist das Risiko eingegangen, eben diese engere Anbindung Nordirlands eben an die Europäische Union mit Mechanismen zu verbinden, die irgendwie akzeptabel sind für Nordirland und für die Republik Irland. Er ist über diese Schwelle erstmal drüber gegangen und man hat jetzt eben mit Hilfe auch der ganzen Experten hier auf europäischer Seite, sollte man vielleicht auch nochmal sagen, hat man eben versucht, jetzt diese auch im Detail technisch das irgendwie zu lösen. Und vielleicht nochmal von hier auch so der Eindruck, es gab hier heute eigentlich nicht einen einzigen Politiker, der sich geäußert hat, einschließlich Jean-Claude Juncker und seine Nachfolgerin Ursula von der Leyen, die gesagt haben, wir sind froh, dass es jetzt mit dem Abkommen geklappt hat, aber es ist gleichzeitig ein trauriger Tag für uns, weil unsere britischen Freunde die Europäische Union verlassen. Und das ist sicherlich eine ganz zutreffende Beschreibung. Das ist irgendwie halbe heute hier, vorausgesetzt, das geht jetzt durch. Und man hat ja auch die politische Erklärung nochmal verändert, indem man sozusagen jetzt wirklich Kurs nimmt auf ein Freihandelsabkommen. Die Briten haben sich auch bereit erklärt, dass sie eben kein Lohnsteuer- und Sozial- und Umweltdumpingparadies werden wollen. Das ist ja sozusagen auch ein nochmal eine Bewegung gewesen auf britischer Seite, was jetzt die Zukunftsbeziehungen angeht.
Ja.
Also von daher ist das so ein bisschen gemischt heute, das Bild.
Apropos Zukunftsbeziehung, glaubst du, Bettina, dass das dann jetzt genauso schwierig ablaufen wird? Oder wird das jetzt tatsächlich, es besteht die Chance zumindest, dass mit dem heutigen Tag, dass das jetzt einigermaßen smooth ablaufen wird?
Ja, man hat auch jetzt eigentlich einigermaßen guten Willen demonstriert. Ich meine, Jean-Claude Juncker tritt jetzt bald ab, aber seine Nachfolgerin ist ja da relativ auch ja einer Meinung und ist ja gemeinsam mit Boris Johnson vor die Presse getreten hier und beide haben gesagt, wir werden jetzt ganz schnell als allererstes, so wie ihr draußen seid, am 1. November, fangen wir an, über die Zukunftsbeziehungen zu sprechen. Das ist jetzt natürlich ein deutlich besserer Ausgangspunkt, als wenn es zum Beispiel zum No-Deal gekommen wäre oder man hätte irgendwie Regelungen gehabt, mit denen beide Seiten eben auch nicht so richtig einverstanden sind. Also theoretisch stehen die Zeichen jetzt eigentlich ganz gut. Nur nochmal, es ist halt noch nicht ratifiziert. Und wenn das der Fall sein sollte, dann kann man sich auf die Zukunft einstellen und dann auch ein Abkommen aushandeln. Ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, dass es dazu kommen wird, aber da hat jeder seine persönliche Wahrnehmung und wir werden am Ende sehen, was die Geschichte schreibt.
Friedbert und Bettina, vielen Dank dafür, dass ihr mitgemacht habt.
Danke dir.
Dankeschön, schöne Grüße nach Köln.
Und das war's für heute in der Tag im Deutschlandfunk. Ausnahmsweise mal monothematisch. Morgen wird's sicher wieder etwas bunter. Dann mit Sarah Zerback. Ich bin Philipp May. Bis bald und tschüss.